Tages. Und bei Auftrag und Verantwortung geht es ja immer darum, dass man so Aufgaben wahrnimmt, dass man Reich Gottes baut. Und mir interessiert es, was hat Elia richtig gemacht, dass er so ein erfolgreicher Prophet war. Wenn ich unterwegs bin und oder Zeitung lese oder sowas, ich schaue immer drauf oder so versuche darauf zu achten, warum sind Leute erfolgreich? Warum sind Politiker erfolgreich? Warum sind Geschäftsleute erfolgreich? Wenn ich mit meinen Pastorenkollegen zusammen bin, dann schaue ich und beobachte sie und schaue, wie sie Sachen machen und versuche von ihnen zu lernen. Und oft oder manchmal frage ich auch nach, hey, wie machst du das? Wie tust du das? Warum machst du, wie gestaltest du Hauskreise? Oder also in ganz unterschiedlichen Teilen und ich frage dann oft nach, aus dem Grund, weil ich wirklich lernen möchte und schauen möchte, wie Gott verschiedene Leute gebraucht. Und das ist auch das Ziel heute. Ich möchte mit euch zusammen Elia anschauen, damit wir entdecken können, was sein Geheimnis ist. Er hat Verantwortung wahrgenommen in seiner Zeit. Der hat Könige herausgefordert und hat Reich Gottes gebaut. Und ich möchte auch, dass wir lernen, wie im Himmel so auf Bergen, wie im Himmel so auf Erden, dass wir den Himmel runterholen, dass wir schauen, wie wir sein Reich hier im Tiroler Oberland oder wo wir sind, bauen können. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für Elia. Ich danke dir für diese Predigtreihe und dass wir von diesem Mann Gottes lernen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen weit machst, unsere Augen weit machst und dass wir echt so sehen können, wie du diesen Mann verwendet hast und dass wir von ihm einfach lernen können. Und ich bitte dich darum, dass du unser Herz berührst, dass du unser Herz veränderst, dass wir dir ähnlicher werden. Und ich bitte dich darum, dass du auch mir hilfst, dein Wort zu verkündigen. Den ersten Punkt, den ich rausgefunden habe, ist, Elia steht fest auf Gottes Seite. Und es fängt damit an, ich habe letztes Mal darüber gepredigt, Elia hat schwere Zeiten hinter sich gehabt, er war abgeschnitten in Isolation und dann kam er sozusagen nach Zarpat in den Feuerofen Gottes und dann war er dort über 2 Jahre in Abgeschiedenheit und dann kam das Wort des Herrn wieder und hat einen Auftrag, einen neuen für ihn. In 1. Könige 18 steht, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Ahab war der König in der damaligen Zeit. Und Elia als gehorsamer Prophet geht los und schlussendlich trifft er diesen König Ahab. Und es war keine herzliche Begrüßung. In 1. Könige 18 lesen wir Folgendes. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, so, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Elia widersprach, nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Du, Ahab, verehrst lieber den Götzen Baal und seine Statuen als Herrn. Ahab war ein schlimmer König, der das ganze Volk Israel zum Götzendienst verführt hat. Und deswegen hat ja Gott, das haben wir in den letzten Predigten gehört, die große Dürre geschickt. Und wir sind hier im Alten Testament. Also hier herrscht noch die Regel Segen und Fluch. Wenn das Volk Israel Gott nachfolgt, gibt es Segen. Wenn das Volk Israel Gott nicht nachfolgt, gibt es Fluch. Und dieser Fluch war eine extreme Trockenheit. Also ist das Volk und auch der König verantwortlich für diese Dürre. Und jetzt steht Elia und Ahab gegenüber und es kommt zu dieser Machtprobe. Und aber in Wirklichkeit geht es hier um eine Kraftprobe zwischen den heidnischen Göttern, Baal und Aschera und gegenüber der lebendige Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Gott, der lebendige Gott, versucht, dieses Volk, das so im Götzendienst verstrickt war, wieder zu gewinnen, dass sie umkehren, weil der lebendige Gott will, dass keiner verloren geht und er will, dass sie ihm nachfolgen. Und jetzt lesen wir weiter. Aber jetzt fordere ich dich auf. Schick die 450 Propheten Baals alle zu mir auf den Berg Karmel. Auch die 400 Propheten der Aschera, die von Königin Isabel versorgt werden, sollen kommen. Sende Boten aus ins Land und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Berg Karmel rufen. Da befahl Ahab den Israeliten und allen Propheten, auf den Karmel zu kommen. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Das Volk sagte kein Wort. Andere Übersetzungen sagen hier: Wie lange wollt ihr noch auf zwei Seiten hinken? Hoffnung für alle sagt, auf zwei Hochzeiten tanzen. Ich weiß, dass hinken im Grundtext näher dran ist als auf zwei Hochzeiten tanzen, aber ich finde das Bild zu schön, deswegen bleibe ich in dem Bild von zwei Hochzeiten tanzen. Es zeigt, das Volk macht alles mit halbem Herzen. Mal folgen sie der Aschera nach, mal folgen sie Baal nach, dann wieder folgen sie halbherzig dem lebendigen Gott des Himmels und der Erde nach. Und es war alles so unentschieden. Überall versuchen sie ein bisschen was mitzutanzen. So nach dem Motto, von jedem ein bisschen, das kann ja nicht schaden. Und ein bisschen schwarze Magie, ein bisschen Baal, ein bisschen Yoga, ein bisschen Reiki, ein bisschen dies, ein bisschen das. So alles ein bisschen mitnehmen. Dieses Wort hier erinnert mich total an Offenbarung 3, 15, 16, wo Jesus zu der Gemeinde Laodicea spricht: Du bist weder kalt noch heiß, ach wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deswegen werde ich dich ausspucken. Jesus kann Synkretismus nicht ausstehen. Synkretismus bedeutet Vermischung von den Religionen. Jesus findet es zum Kotzen, wenn man sein lebendiges Wort, sein, was er verkündigt hat, seine gute Nachricht, vermischt mit anderen Religionen, mit anderen Sachen. Das kann Jesus nicht ausstehen und deswegen heißt es, das würde er am liebsten ausspucken, auskotzen. Und hier konfrontiert Elia dieses Volk mit der Wahrheit. Volk, Israel, ihr müsst euch entscheiden. Entweder folgt endlich dem lebendigen Gott nach oder dem anderen Zeug. Aber sowas Halbes, das geht nicht. Entscheidet euch. Und die Reaktion vom Volk? Betretenes Schweigen. Ja, keine Farbe bekennen, abwarten und schauen, was passiert. Es ist das Einfachste, was man tun kann, unverbindlich bleiben. Sich in einer neutralen Zone bewegen. Und ich denke, hier kommt ein Geheimnis von Elia zur Geltung, warum er so schlagkräftig war. Er stand ganz fest auf der Seite vom lebendigen Gott. Er hat gewusst, wo die Hochzeit stattfindet. Er hat gewusst, ich bin auf der Seite vom lebendigen Gott und ich will nichts mit den anderen Göttern zu tun haben. Und so fuhr Elia fort: Ich stehe hier vor euch als einzigen Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten Baals. Und nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr die Propheten Baals euren Gott an, ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mich Feuer der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und die ganze Menschenvolksmenge rief, ja, das ist gut. Mit dieser Machtdemonstration lässt sich das Volk was aus dem Mund rauslocken. Ja, das ist gut. Immer noch auf dem Beobachtungsposten. Sie können nichts verlieren, sie müssen nur zuschauen. Ihr seht, willst du weiterkommen im Glauben, dann ist der Zuschauerposten der falsche Platz. Elia war nicht auf dem Zuschauerposten, nach dem Motto, schauen wir mal, was dabei rausgeht, ich gehe lieber kein Risiko ein, ich warte ab. Elia stand fest und konnte somit selbstbewusst auftreten. Und er bereitet den Baalspriestern ein faires Angebot. Baal wurde verehrt und angebetet als Gott des Feuers und der Sonne. Und die Sonne wurde angesehen als das Feuer des Universums. Also dieser Baal, der müsste locker einen Köcher, einen Pfeil im Köcher gehabt haben, wo er einfach mal so ein bisschen Feuer auf die Erde schießen konnte. Also dieses Angebot von Elia war ganz fair. Und dann geht's weiter. Da sagte Elia zu dem Propheten Baals, ihr könnt anfangen, weil ihr so viele seid. Sucht euch einen Stier aus und bereitet ihn zu. Aber keiner darf das Opfer anzünden. Und dann bittet euren Gott, Feuer vom Himmel zu schicken. Sie schlachteten ihre Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hat. Aber nichts geschah, es blieb alles still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er in Gedanken versunken oder er muss mal austreten. Das bedeutet, er ist mal auf Toilette. Oder er ist etwa verreist. Vielleicht schläft er sogar noch. Da müsst ihr ihn eben aufwecken. Da schrien sie so laut, sie konnten und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend, aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Was für ein Showdown. Elia hat sich weit aus dem Fenster gestreckt, hat auch noch so ein bisschen gestichelt. Wird er jetzt Erfolg haben? Endlich forderte Elia das Volk auf. Kommt jetzt zu mir herüber. Sie versammelten sich um ihn und er baute vor allen Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Er wollte nichts mit den Altären von Baal zu tun haben. Er baute den Altar Gottes wieder auf. Er nahm dazu 12 Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die 12 Stämme Israels abstammen. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Mit den 12 Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen Graben. Dann schichtete er das Brennholz auf den Altar, zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Zuletzt befahl er, holt vier Eimer Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Dies genügte ihm aber noch nicht und so gab er denselben Befehl ein zweites und ein drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: Der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Yes! Der lebendige Gott hat gewonnen. Das Volk hat sich für den lebendigen Gott entschieden. Wenn man weiterliest, ich kann heute leider nicht auf alles genau eingehen, also ihr könnt es daheim nochmal in Ruhe nachlesen, aber wenn man weiterliest, liest man, dass die ganzen Baalspriester aus ihrer Mitte entfernt wurden, also getötet wurden. Hier nochmal Altes Testament, Gericht Gottes kommt sofort, es wird aufgeräumt und es zeigt, wie Sünde ein Gräuel ist vor Gott, wie Gott Götzendienst hasst und die diese Götzen da reingebracht haben, zum Tod geführt hat. Also mit Götzendienst ist nicht zu spaßen. Und nochmals, die Israeliten sind zum lebendigen Gott umgekehrt. Und das geschah unter anderem, weil Elia fest auf der Seite Gottes stand. Ein Mann, der klar stand auf der Seite Gottes, kompromisslos, hat so eine Durchschlagskraft, dass Gott eine Person verwenden kann, dass sich ein ganzes Volk Buße tut und wieder zu Gott umkehrt. Elia war nicht lauwarm, das war ein heißer Typ, ganz klar auf Gottes Seite. Es würde uns natürlich nie passieren, dass wir Baal anbeten. Jedoch merke ich, dass auch ich oder wir ab und zu Baale haben. Baal der eigenen Erfahrung, Baal des Zweifels oder Baal des Stolzes. Die Erfahrung sagt mir, das funktioniert nicht. Also erwarte ich es auch nicht. Ich habe schon mal für Heilung gebetet, es passiert nicht. Ich habe schon mal gebetet, dass der Heilige Geist mich berührt, nichts passiert. Ich habe schon mal gebetet, dass ich diese Sünde lasse, aber merke, dass ich immer wieder zurückfall und schwach bin. Meine Erfahrung sagt mir, es funktioniert nicht. Und das ist die Theologie der eigenen Erfahrung. Und wir folgen diesem Gott der eigenen Erfahrung und stellen sie über das Wort Gottes, ihr Gott selbst, unter unseren Erfahrungen. Und was macht Elia? Er kippt Wasser über den Altar aus und meine Erfahrung sagt, Wasser und Feuer, das geht nicht. Er handelt nicht nach der eigenen Erfahrung, sondern Elia handelt nach dem Wort Gottes. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen Gott uns einlädt zu mehr Risiko, zu mehr Glauben. Zeiten, in denen wir nicht mehr auf bereits Erprobtes und Auferbautes geschützt sind, sondern allein auf die Gnade Gottes und allein auf Kraft und Wirken seines Wirkens abhängig sind. Ich gebe mich in Gottes Hand. Dann gibt es den Baal des Zweifels. Ist es wirklich echt? Ich sehe all die anderen, wie sie Jesus nachfolgen, aber ich spüre nichts. Ist es wirklich gut, Gemeinde, Berufung, seinen Platz einnehmen? Bin ich wirklich gut genug für Gott? Kann Gott mich verwenden, wie ich bin? Wir lassen die Zusagen Gottes von unserem menschlichen Maßstab und von unserer menschlichen Glaubenskraft bestimmen. Wir hätten vielleicht im Geheimen probiert, ob das wirklich funktioniert, hätten mal so einen kleinen Altar gebaut, ein bisschen Wasser drauf gemacht und dann Gebet und schauen im Kämmerlein, ob das funktioniert, mit Feuer, zack, zack. Und was macht Elia? Er holt das ganze Volk herbei, kommt auf den Berg Karmel. Kann man schon vorstellen, vielleicht hat er auch Zweifel gehabt, aber so jetzt mit dem Motto, jetzt erst recht, fast trotzig, ich verlasse mich auf meinen Gott. Ich gebe mich in Gottes Hand. Oder Götze Stolz verbietet mir, Jesus in allen Teilen nachzufolgen. Er hat mich verletzt. Wieso soll ich mich um Versöhnung bemühen? Angst um Kontrollverlust lässt mein Stolz nicht zu. Ich sehe nicht ein, dass ich etwas falsch gemacht habe. Das machen doch alle anderen auch. Oder ist es mir zu peinlich, Gott wirken zu lassen in meinem Leben, wie er will? Wir lassen Gottes Wirken und sein Wort davon bestimmen, was unser Stolz und die Angst davor zulässt. Also wir wollen da Gott kontrollieren, weil keiner will komisch dastehen vor einem Haufen Leute. Und was macht Elia? Er rückt sich genau in die Position, die ihm Gott gegeben hat. Und das ist Demut. Elia sagt, du bist Gott, ich bin dein Diener und ich nehme meinen Platz ein, den du für mich vorgesehen hast. Was Elia hier im Alten Testament erlebt hat, wird von Jesus am Kreuz ein paar hundert Jahre später weltbewegend und radikal veranschaulicht. Jesus am Kreuz, das baut nicht auf Erfahrungen auf, völlig neu, übertrifft alle Erfahrungen und basiert auf Erwartungen, damit Erlösung für die ganze Welt passiert. Es fordert mich heraus, gemachte Erfahrungen loszulassen und voll Glauben und Vertrauen allein auf die Zusage Gottes zu verlassen, seine Hand und seine Rettung zu ergreifen. Meine Erfahrung sagt mir, das funktioniert nicht, das schaffe ich nicht. Mein Glauben sagt mir, Jesus schafft es für mich. Er lässt keinen Zweifel. Er sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und dieses Vollbracht reicht aus. Gibt es etwas Größeres? In der totalen Erniedrigung findet Jesus seinen angemessenen Platz als König und Retter der ganzen Welt. Und das lässt mich auch demütig werden, um mich auf meinen Platz zu begeben. Als Sohn und Tochter Gottes bin ich total abhängig von dem, was Gott macht und von seinen Gnaden. In Jesus, bei Jesus bin ich nicht Pastor, bin ich nicht Leiter, bin ich nicht Ehemann, bin ich auch nicht Chef, sondern bei Jesus bin ich Kind. Bei Jesus bin ich Kind, das ist mein Platz. Deswegen fordere ich dich heute auf, mach ganze Sache mit Jesus. Sei nicht lauwarm, sei nicht, oh, was mache ich? Sondern nimm den Platz ein. Jesus sagt, nimm deinen Platz ein. Ich hab's vollbracht. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Nimm deinen Platz ein. Sag ein ganzes Jahr. Ich will ein ganzes Jahr von dir haben. Elia tanzt mit Gott. Lasst euch überraschen, was das bedeutet, diese Überschrift. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde sie sehr griffig. Ich werde es erläutern. Eine weitere Sache, die ihn erfolgreich hat, war eben Elia tanzt mit Gott. Und in Jakobus 5, 17 steht, Elia war ein Mensch wie wir. Der war so ein Mensch wie David Häuser oder wie der Sepp Scherl oder der Urs Wirtz oder Elia Bauer, der war ein ganz normaler Mann oder wie Dini Braunhofer, also völlig normal. Er betet inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betet er um Regen, da regnet es und alles Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor. Ha, Moment. Ich habe schon öfters fürs Wetter gebetet Und ich bin im Außerfern aufgewachsen. Da regnet es viel. Und ich habe viel für schönes Wetter gebetet und ich habe viel Regen erlebt. Kinderfreizeit, da ist immer so eine besondere Zeit, da regnet es dann auch mal nicht. Aber ich merke, wenn ich bete, ich habe nicht so eine Durchschlagskraft wie dieser Elia. Trotzdem heißt er, er ist so ein normaler Typ wie ich. Lass uns mal sehen, was Elia gemacht hat. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Und sprach zu seinen Dienern: Geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin 7-mal. Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie es eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hin und sag Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Wie kommt Elia auf die Idee, jetzt auf einmal für Regen zu beten? So ein bisschen Blitz und Donner ist ja schon cool, jetzt so nach einer Zeit, aber wie kommt er darauf? Elia kannte den Willen Gottes. Einerseits hat er das Rauschen gehört, ich glaube, das war prophetisch. Er hat das Rauschen gehört, okay, Gott will Regen schenken. Andererseits glaube ich auch, Elia hat das Wort Gottes gekannt. Und da steht in 5. Mose: Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen. Was ist passiert? Das Volk Israel ist umgekehrt zum lebendigen Gott. Und natürlich ist es logisch, dass jetzt der Herr wieder es regnen lassen wird. Da braucht er kein Zaubermann sein, sondern er weiß, was Gott tun will. Einerseits hat er das Prophetische schon gehört. Das Prophetische hat sich mit der Bibel gedeckt. Und er hat angefangen zu beten. Elia kannte den Charakter Gottes. Und ich glaube, er hat in seiner Zeit, seiner Vorbereitungszeit in Krit, wo er überall war, Zeit gehabt, Gott kennenzulernen. Er hat seinen Charakter kennengelernt, hat gemerkt, was er tun will. Und er hat das Wort Gottes gekannt. Und es ist so ähnlich wie mit dem Tanzen. In Tirol tanzt man viel auf Bällen. Und ich als braver Tiroler habe dann auch einen Tanzkurs gemacht. Und dann habe ich gemerkt, Tanzen ist gar nicht so einfach. Aber wenn der Mann gut tanzt und die Frau sich führen lässt, dann ist es, als gleitet man auf Schienen. Wenn man sich so hält, man drückt ein bisschen die Hand nach vor, dann dreht man sich oder man zieht da oder man... Mir hat man es erzählt. Also ich war nie der gute Tänzer. Mir hat man erzählt, Frauen haben mir erzählt, oh, der kann so gut tanzen. Ich habe gefragt, warum kann er so gut tanzen? Ja, ich muss nur einfach sein und ich wusste sofort, wo ich hin muss. Trala, trali und so. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Liebe Männer, Frauen, wir sind die Braut Christi. Steht in der Bibel, wir haben die ganze Ewigkeit mit diesem Gedanken uns abzufinden. Als Braut Christi werden wir tanzen. Und tanzen ist für mich so ein schönes Bild, führen zu lassen. Und als Braut will ich mich führen lassen vom Bräutigam. Und Jesus ist der Bräutigam. Und wir nehmen unsere Stellung ein, sind am richtigen Platz und spüren, wo Jesus uns hinführt. Mal da, mal da. Und es ist kein Krampf oder sowas, sondern wir spüren, oh, jetzt geht es in diese Richtung und jene Richtung. Und Elia, der hat Gott gekannt, der hat sich da eingelassen auf Jesus, auf den Bräutigam und war achtsam, hat das Rauschen gehört, hat das Wort Gottes gekannt und hat dann in Aktion getreten. Und seht ihr diese Stellung? Als Braut, ihr habt noch keine Braut gesehen, die es alleine kann. So, also, so. Diese Haltung kann man nur machen mit einem Tanzpartner. So außergewöhnliche Dinge, die Elia gemacht hat, kann man nur machen, wenn Jesus als Bräutigam dich hält und du deine Stellung einnimmst und dich führen und leiten lässt, dann kannst du diese außergewöhnlichen Dinge machen. Das ist nicht, weil die so außergewöhnlich sportlich ist und es jahrelang irgendwie so, sondern sie kann es machen, weil die starken Hände diese Braut, diese Frau halten. Und das ist das Geheimnis. Drum sage ich, Elia tanzt mit Gott. Und es kann auch natürlich ein längerer Prozess sein. Es kann auch, also ich glaube, sowas ist nicht bequem. Braucht mir keiner einreden, sowas ist nicht bequem. Und Elia weiß, er fängt an zu beten. Und er muss sich irgendwie niedergekniet haben. Also wenn ich mit den Kindern bete, ich sage höchstens mal, mach die Augen zu, falte die Hände. Elia macht irgendwie so eine Haltung und betet. Und es ist so wie ein Geburtsprozess, da kommt was auf die Welt. Eine richtige Geburt, Elli, kann man nicht aufhalten. Wenn es losgeht, geht's los. Man versucht dann mal ab und zu, wenn es zu früh kommt, zu verhindern. Aber wenn das Baby will raus, dann kommt es raus. Beim geistlichen Prozess, man kann, glaube ich, geistliche Prozesse abbrechen. Elia hat diese geistlichen Prozesse nicht abgebrochen, sondern er hat es im Gebet durchgerungen. Regnet schon? Nein. Regnet schon? Nein. Regnet schon? Und so weiter, 7 Mal. Und dann endlich war es klar. Er hat es im Gebet durchgerungen und dann hat es angefangen zu regnen. Aber Elia hat es tun können, weil er mit Gott getanzt hat. Er hat die Stellung, die unbequeme Stellung einnehmen können, weil er gewusst hat, er ist am richtigen Platz im Arm Gottes. Jetzt komme ich zur letzten Sache. Sie liegt mir so am Herzen, das auch noch zu sagen. Gott ist liebevoll. Und wenn man das Leben von Elia anschaut, es war der Hammer. Also, da vom Ahab predigen, dann wird er übernatürlich versorgt mit Raben, dann wieder von einer Witwe, dann geht es weiter, Totenauferweckung, dann geht es nochmal weiter, was, Berg Karmel, 400 Baalspriester, denen zeigt das, das Volk Israel dreht um und noch mehr Wunder und dann kriegt eine Nachricht. Die Götter sollen nicht schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast, sagt die Königin Isabel. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Bäm. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh. Hä? Elia, schau deine Geschichte an. Du Mann Gottes, mein Vorbild. Sag doch dieser Hexe, nix da. Ich habe einen lebendigen Gott, der schmeißt Feuer vom Himmel. Aber was macht er? Er rennt um sein Leben. Und wenn man dann weiterliest, er verlässt seinen Freund, also sagt er, sein Diener läuft noch mit. Was hat er jetzt vor? Sagt er, bleib zurück, Diener, ich will allein sein. Ah, Elia, du schlitterst ins dunkle Tal, jetzt bist du auch noch alleine. Und dann ist er völlig am Ende. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich möchte sterben. Von außen gesehen, völlig unangemessen. Elia, das ist scheiße, was du machst. Aber egal, Mann Gottes ist oder nichts. Jeder kann fallen. Es gibt Momente, wo man nicht rational handelt. Es ist wichtig, dass wir gnädig sind miteinander. Und Elia ist ausgebrannt. Er hat nicht mehr auf Gott geschaut. Und alles ist zerplatzt. Nichts mehr da. Wenn man weiterliest, fällt Elia in einen tiefen Schlaf, dann weckt ihn ein Engel, gibt ihm zum Essen, zu trinken und Gott ruft ihn, komm zum Berg, Horeb, ich muss mit dir reden. Und Elia läuft dorthin und dann kommt die Frage, also müssen wir nachlesen, dann kommt die Frage, Herr, Gott fragt ihn, was tust du hier? Und dann Elia, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch nach meinem Leben. Elia verrennt sich in Selbstmitleid. Er ist am Ende und will nichts mehr wissen. Und Gott hätte jetzt sagen können, Elia, steh auf, du, schau mal zurück, bist ja, aber Gott ist ganz anders. Gott ist so anders, sagt, hey Elia, oh, ich lasse dich mal heulen an meiner Seite. Ist okay, du darfst heulen. Ich habe was Besonderes für dich vorbereitet. Komm an meinen Tisch, der ist reich gedeckt. Da antwortet ihm der Herr, komm aus deiner Höhle. Er hat sich in der Höhle versteckt, da ist er sicher, gell? Und tritt vor ihm hin. Denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in den Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Und er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Die Gegenwart Gottes war da. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Gottes Stimme, Gottes Gegenwart hat Elia aus der Höhle rausgeholt, aber auf die Frage, was tust du hier, ist er immer noch auf dem Selbstmitleidungstrip. Ach, Herr, du groß und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie mir nach dem Leben. Elia, nach der unglaublichen Gottesbegegnung, ist immer noch im Selbstmitleid drinnen. Aber diesmal, nach der Beziehung, nach der neuen Beziehung, nach der Gottesbegegnung, schlägt Gott einen anderen Ton an und sagt, jetzt sage ich dir mal, was Sache ist. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hesel zum König von Syrien. Danach salbe ich Jehu, den Sohn Nimisch, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer dem Todesurteil Hesels errinnt, den wird Jehu umbringen. Und wer ihn entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Elia in diesem Selbstmitleid hat diese intensive Gottesbegegnung. Also Gottesbegegnung ist intensiv wichtig. Und dann kommt das Wort Gottes neu rein und sagt, Elia, ich gebe dich nicht auf. Auch wenn du weggerannt bist, auch wenn du jetzt echt Blödsinn gemacht hast, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich habe einen Neuanfang für dich. Hast versagt, ist okay, aber ich habe was Neues vor mit dir. Dann weiter Elisa, ein Freund. Er hat alle seine Freunde verlassen, Jesus weiß, es ist nicht gut, allein zu sein, gibt ihm einen neuen Freund. Und dann das Letzte, Du bist einer Lüge aufgesessen. Du bist einer Lüge aufgesessen, Elia. Du bist gar nicht allein. 7000 Menschen haben Gott nicht, keine Baals angebeten. Außerdem, steht es gar nicht dort, hat er gerade vorhin noch einen Propheten, einen Diener vom Ahab getroffen. Der hat 100 Propheten beschützt in Höhlen. Also er war gar nicht allein, aber er hat diese Lüge geglaubt. Aber Gott in seiner liebenvollen Art bringt ihn zuerst zu einer Gottesbeziehung und dann sagt er ihm die Wahrheit. Und ich glaube, das ist auch das größte Geheimnis seines Erfolges, dass er einen liebevollen Gott hat, dass er normale Menschen wie dich und mich gebraucht. Wir dürfen versagen, wir dürfen Fehler machen. Und dann lass uns neu begegnen mit Gott, uns neu ausrichten und nicht den Lügen Satans glauben, sondern seinem Wort Gottes. Und ich glaube, das ist eben das Geheimnis seines Erfolges. Elia steht fest auf Gottes Seite. Elia tanzt und lässt sie führen. Und Elia ist grandios gescheitert. Aber Gott ist so liebevoll, hat ihn nicht aufgegeben und hat ihn weiter verändert. Was haben wir doch für einen tollen Gott. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir